Wahre Schönheit kommt von innen. Das haben wir schon oft gehört, aber haben wir auch versucht, es umzusetzen? Wie soll das überhaupt gehen? Christoph Kreitmeier gibt Lösungsansätze bei einem Vortrag der katholischen Erwachsenenbildung Ingolstadt am 25. Oktober 2018. Er ist Klinikseelsorger am Ingolstädter Klinikum und hat sich angewöhnt, mit einem Lächeln durch die Gänge des Klinikums zu gehen.
Und Sie glauben gar nicht, was das bewirkt. Es ist unglaublich, es verbindet ganz schnell, es kommt ganz viel zurück, sofort. Da ist irgendwie ein Reflex in uns Menschen drin, dass wenn jemand lächelt, dass man zurücklächelt. Und so begegne ich also immer wieder auch den Kranken im Haus und in den Zimmern. Und da erinnere ich mich an die Helga, so nenne ich sie jetzt mal, so heißt sie auch mit Vornamen, die ist schon im Himmel. Die Helga, die war auf der Krebsstation, wir haben ja einige Krebsstationen auch, und war also in einem fortgeschrittenen Alter, so ungefähr 70, und hatte, wie so viele, eben diesen kahlgeschorenen Schädel. Eine schwere Kopf-OP, Kopftumor, Hirntumor. Und ich erinnere mich wie heute an diese Frau, ich habe so viele Leute, aber die bleibt mir in Erinnerung, wie ich da reinkomme und mich vorstelle als der Klinikpfarrer und sie mich anlächelt mit einem breiten Lächeln und lachenden Augen und wir sofort in dieser Sekunde Freundschaft geschlossen haben. Über die Augen. Die Augen sind der Spiegel der Seele. Was die Frau mitgemacht hat und trotzdem so eine Schönheit im Gesicht hatte. Es ist unglaublich, was ich mit dieser Frau erlebt habe, die also in der Endphase eines langen Leidensprozesses war. Sie hat sich durch ihre Nichte noch die Fingernägel, lackieren lassen, und zwar jeden Fingernagel mit einer anderen Farbe. Sie hat sich noch diese nachwachsenden Haare leicht färben lassen. Unglaublich, was die für eine Lebenslust bis zuletzt an den Tag legte. Es war auch das Sterben dieser Frau ein Erlebnis und dann die Verstorbene, wie die da lag. Im Tod noch schön. Die wird mich immer wieder daran erinnern, was ich mit meinem Leben mache. Nämlich der Punkt X wird für uns alle kommen, der Tag X. Und ich möchte so, wie diese Frau es gemacht hat und noch ein paar andere, die ich kenne, möchte ich eigentlich mit dem Schweren unseres Lebens umgehen. Es ernst nehmen, ja, aber mich nicht davon zerbrechen lassen. Vor allem in meinem Inneren nicht. Das heißt, diese Geschichte der Helga spricht eine Weisheit aus, die wir als Christen eigentlich kennen sollten. Helga war zwar Christin, aber nicht so groß aktiv. Nämlich Vertrauen ins Leben und Gottvertrauen. Geschehen lassen, was geschehen muss und nicht dagegen ankämpfen, gegen Windmühlen. Nicht immer aufbegehren müssen. Das führt zu einer inneren Gelassenheit und auch einer inneren Schönheit als das ewige Strampeln, wie es den heutigen Menschen ausmacht. Was ist der Sinn unseres Lebens? Das ist eine ganz weite Frage. Darüber sind Bibliotheken geschrieben worden. Der Sinn des Lebens. Wer sich damit beschäftigt, beschäftigt sich direkt oder indirekt auch mit unserem Allerinnersten, unserer Seele. Nicht nur ältere oder alte Menschen stellen sich dieser Frage, sondern, was viele Leute gar nicht glauben wollen, auch viele junge Menschen. Der suchende und innerlich nicht erstarrte Mensch fragt während seines Lebens nämlich immer wieder nach Sinn, nach Zufriedenheit, nach Glück, nach Zukunft, nach dem, was unser Leben gehaltvoller und wesentlicher macht. Es ist also so, dass ich jemanden immer wieder verschiedene Menschen begleite und so habe ich auch Beratungen immer wieder. Und eine meiner sogenannten Klientinnen musste vor kurzem schmerzlich erleben, dass ihre langjährige Beziehung zu ihrem Freund zerbrach. Nun erzählte sie, die zurzeit allein in der bis vor kurzem noch gemeinsam bewohnten Wohnung lebt, dass eine Tagebuchnotiz einer alten Frau für sie nun zum Trost geworden ist. Ich bat sie, mir diese Zeilen zukommen zu lassen. Hören Sie selbst. Überschrift: Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, dann würde ich versuchen, mehr Fehler zu machen. Ich würde mich entspannen. Ich würde manchmal bis zum Äußersten gehen. Ich würde alberner sein. Ich weiß aber auch einige Dinge, die ich ernster nehmen würde. Ich würde verrückter sein. Ich würde weniger hygienisch sein. Ich würde mehr wahrnehmen, ich würde mehr unternehmen, ich würde mehr Berge besteigen, in mehr Flüssen schwimmen und mehr Sonnenuntergänge beobachten. Ich würde mehr Eis und weniger Spinat essen. Ich würde mehr aktuelle und weniger eingebildete Probleme haben. Wie du siehst, bin ich eine von den Menschen, die prophylaktisch und vernünftig und gesund leben. Stunde um Stunde, Tag um Tag. Oh, ich hatte meine Momente und wenn ich noch mal leben könnte, hätte ich viele mehr. Eigentlich würde ich gar nichts anderes wollen, einfach nur Augenblicke einen nach dem anderen, anstatt so viele Jahre im Voraus zu leben, zu planen, zu denken. Ich war eine von der Sorte Leute, die nie ohne ein Thermometer, eine Flasche mit heißem Wasser, ein Gurgelwasser, einen Regenmantel und einen Fallschirm unterwegs sind. Wenn ich nochmal leben könnte, würde ich leichter reisen als bisher. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich im Frühling länger barfuß laufen und im Herbst später damit aufhören. Ich würde öfters die Schule schwänzen und gute Noten nur aus Versehen schreiben. Ich würde öfters Karussell fahren. Ich würde mehr Gänseblümchen pflücken. Wenn du dich dauernd nur schindest, vergisst du sehr bald, dass es so wunderbare Dinge gibt, wie zum Beispiel einen Bach, der Geschichten erzählt, und einen Vogel, der singt. Merken Sie, wie wir alle geschmunzelt haben. Und das Lächeln, das Schöne an dieser Erzählung auch in uns lebendig wurde. Was heißt sinnvoll leben? Sinnvoll leben heißt, bedeutsam sein für andere Menschen. Entscheidend ist aber nicht das, was die Menschen auch noch in ihrem Alter für andere Menschen tun. Entscheidend ist, wer sie sind und wie sie sind. Wer du bist und wie du bist. Und das kannst du auf Dauer nicht verstecken. Das wird sich zeigen. Und das meiden die meisten Menschen, den Kontakt mit seinem Inneren. Im Wesentlichen geht es in unserem Leben nämlich immer wieder um die produktive Ansteckung. Gelassenheit steckt an. Mut steckt an. Innere Stärke steckt an. Ebenso Freundlichkeit und Humor stecken an. Aber leider auch ihre Gegenteile. Ich möchte auf eine Psychologin hinweisen, die Ihnen vielleicht sogar noch bekannt sein dürfte. Lehrerin in Logotherapie. Ich habe 3 psychotherapeutische Ausbildungen auch gemacht. Frau Dr. Elisabeth Lukas. Und Elisabeth Lukas, bei der dürfte ich die Ausbildung machen, erwähnt in Bezug auf das 4. Gebot eine Geschichte in einem ihrer Bücher, nämlich: Ein Mann sagte einmal zu mir, also zu ihr: Meine Mutter lebt im selben Wohnhaus wie meine Familie und ich, aber völlig abgetrennt von uns. Wir brauchen sie nicht zu sehen. Wollen Sie denn sie nicht sehen? Fragte ich zurück, also Frau Dr. Elisabeth Lukas. Ach, wissen Sie, antwortete der Mann, ich mag meine Mutter nicht. Sie hat früher, als sie noch rüstig und meine Frau berufstätig war, für unsere Kinder gesorgt, für uns gekocht, gewaschen und gebügelt. Wenn sie jetzt keuchend über die Treppe humpelt, macht sie mir Schuldgefühle. Hallo? Sie haben richtig gehört. Arme Mutter? Keineswegs. Arm ist der Mann, der undankbare Sohn. Durch so eine Aussage beschädigt er seine eigene Identität und nimmt sich die Chance, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Solche Menschen verspielen die Gelegenheit, das zu entwickeln, was Erikson Ich-Integrität genannt hat, und verfallen unter Umständen im Alter, das sie dann eines Tages überfällt, dem Lebensekel, der Sinnlehre, dem Lebensüberdruss. Da konnte sich keine Schönheit von innen heraus entwickeln, weil der Mann das verweigerte. Wie wird so ein Mensch einmal dastehen, nicht nur vor dem Grab der Mutter, sondern auch vor sich selbst und vor anderen Menschen? Und die gibt's, solche Leute. Schönheit ist kein Merkmal von äußeren Merkmalen. Und bei der Partnerwahl sollte man nicht nur auf das puppenhafte Aussehen schauen oder der Gentleman, sondern man sollte nicht sofort mit dem neuen Freund, der Freundin ins Bett springen, sondern den zuerst mal abchecken, wovon er innerlich lebt, welche Werte er hat. Verlässlichkeit zum Beispiel, Intelligenz, Anständigkeit. Also zurück zu der Geschichte des Sohnes, der seine kranke Mutter nicht sehen wollte. Sicherlich gibt es auch genügend Beispiele von schwierigen Eltern. Zänkische, nörglerische, herrschsüchtige Alte, ja, die gibt's. Trotzdem wird stets die Einstellung ihrer Kinder zu ihnen über deren eigenes Wohl mitentscheiden. Wenn die Kinder sich ducken, werden sie zu Duckmäusern. Wenn sie Tyrannei zulassen, werden sie zu Tyrannenförderern. Und wenn sie innerlich gefestigt und äußerlich barmherzig bleiben, werden sie zu stabilen und gütigen Menschen. Leicht ist das nicht. Das behauptet auch niemand. Aber seelisches Krankwerden liegt vielfach an einem Endpunkt eines leichten, allzu bequemen Weges auf dem man jeder Herausforderung, jeder Hürde und jeder Verantwortung ausgewichen ist. Ganz nach der Art des genannten Sohnes, der sogar vor einer Begegnung mit seiner Mutter auf der Treppe zurückschreckt, um sich selbst Schuldgefühle zu ersparen. Und der eigentlich psychotherapeutische Hilfe braucht, weil er mit sich und seiner Identität nicht zufrieden ist. Also, meine Damen und Herren, die Schönheit, die in uns da ist, genauso wie die Hässlichkeit, wir haben beide Seiten. In uns ist die Hure und der Heilige. Beides. Die Kunst ist, dass wir den einen zähmen und den anderen entwickeln. Dass wir den einen eher am langen Bandel lassen und den anderen nähren. Da ich eben Seelsorger bin, möchte ich Ihnen eine Geschichte einer Frau erzählen, die mich selbst sehr zum Nachdenken gebracht hat. Diese Frau ist über 80 Jahre alt und sie fiel durch einen unglücklichen Sturz vor der Haustür auf die Straße. Und genau in diesem Augenblick ist ein Lastwagen gekommen und ist ihr über die Beine drüber gefahren. Sie wurde zigmal an ihren Unterschenkeln operiert und sie mussten dann amputiert werden. Beide. Mit 80. Sie war dann länger in Bewusstlosigkeit und machte einen inneren Prozess der Auseinandersetzung mit dem Unvermeidlichen durch. Jeder, der mit einer Krankheit sich auseinandersetzen muss, weiß, was ich da meine. Die Schwestern, die Krankenschwestern, waren beeindruckt, das ist die sogenannte produktive Ansteckung, so nennt das die Psychologie, sie waren beeindruckt von dieser Frau und ihrer Tapferkeit. Sie fand in ihrer so schweren Lage noch zu einer Dankbarkeit, dass sie noch leben darf. Als sie dann in eine Reha-Klinik kam, und da war ich der Seelsorger damals, fiel sie durch ihr hilfsbereites Wesen und durch ihre Freundlichkeit auf. Sie ist mit dem Rollstuhl, 80, sie ist mit dem Rollstuhl amputiert, dem Rollstuhl durch die Gänge gedüst, die alte Lady, und hat andere für andere Besorgungen gemacht. Ich habe sie erlebt, aus dem Augenwinkel beobachtet, wie sie andere getröstet hat. In der Klinik lernte sie dann mit Prothesen, mit mittlerweile 81, und Krücken gehen und fiel immer wieder auf, dass die Schwestern in ihrer Nähe lachten. Als ich dann einmal mit ihr ein menschlich-religiöses Gespräch hatte und sie nach der Quelle ihrer Kraft fragte, sagte sie zu mir, dem Berufschristen: Ja, aber hallo, Herr Pater, ich bete jeden Tag zu meinem Herrgott. Dann dachte ich mir, ja, ich auch. Aber man kann anscheinend so oder so beten. Beten macht schön. Waren Sie schon mal in Mindelstetten? Waren Sie schon mal am Grab von der Kleinen, die ich da meine, die Anna, Anna Schäfer? Die haben das richtig schön hergerichtet. Über allem thront so ein schönes Bild und da ist diese einfache Landmagd. Und haben Sie das mal angeschaut? Die ist richtig schön. Dieses einfache Landmädel ist ein richtig schönes Gesicht. Jetzt hat die aber 40 Jahre lang gelitten wie ein Verbrennungen dritten Grades den ganzen unteren Körper. Die ist heilig, selig und heilig gesprochen worden als die große Dulderin. Beten macht schön. Und zwar von innen heraus. Nicht das Runterrattern von irgendwelchen, gegrüßet seist du Maria oder irgend sowas, vielleicht auch. Aber nicht das Runterrattern von irgendwas, sondern wie ich das Gebet fülle. Die innere Beziehung zum Herrgott macht innerlich und dann äußerlich schön. Merken Sie, wenn wir auf diese alte Frau schauen, wie viel Kraft aus einem echten Glauben und der Fähigkeit, über sich selbst hinaus zu blicken, erwachsen kann. Ich bin der festen Überzeugung, dass jetzt von diesen vielen Informationen und Worten, die ich jetzt Ihnen gegeben habe, vieles vergessen wird. Das ist so. Aber die Geschichte mit dieser Frau werden Sie nicht vergessen. Produktive Ansteckung. Wir sind aufeinander angewiesen. Wir können einander helfen, mehr und mehr Mensch zu werden. Menschwerdung, das ist die Grundaussage unserer Religion. Wir dürfen die Hilfen und Angebote anderer bei der Suche nach Glück und Sinn annehmen. Dazu eine kleine Fabel des arabischen Mystikers Sa'di. Unterwegs im Wald sah ein Mann einen Fuchs, der seine Beine verloren hatte. Er wunderte sich, wie das Tier dennoch überleben konnte. Dann sah er einen Tiger mit einem gerissenen Wild. Der Tiger hatte sich satt gefressen und überließ dem Fuchs den Rest. Am nächsten Tag ernährte Gott den Fuchs wiederum mit Hilfe des gleichen Tigers. Der Mann war erstaunt über Gottes große Güte und sagte zu sich: Auch ich werde mich in einer Ecke ausruhen und dem Herrn voll vertrauen, und er wird mich mit allem Nötigen versorgen. Viele Tage brachte er so zu, aber nichts geschah, und der arme Kerl war dem Tode nahe, als er eine Stimme hörte. Du da auf dem falschen Weg, öffne die Augen vor der Wahrheit, folge dem Beispiel des Tigers und nimm dir nicht länger den behinderten Fuchs zum Vorbild. So kroch der Mann wieder aus seiner Ecke hervor. Auf der Straße traf er ein kleines, frierendes Mädchen, zitternd in einem dünnen Kleid, ohne Hoffnung, etwas Warmes zu essen zu bekommen. Er wurde zornig und sagte zu Gott: Wie kannst du das zulassen? Warum tust du nichts dagegen? Eine Zeit lang sagte Gott nichts, aber in der Nacht antwortete er ganz plötzlich: Ich habe wohl etwas dagegen getan. Ich habe dich geschaffen. Eine Weisheitsgeschichte aus dem Sufismus. Es kommt also darauf an, sein Vertrauen auf Gott richtig an- und einzusetzen, richtig zu beten und genau herauszuhorchen, welchen Sinn er für einen gemeint hat und welche Vorbilder man sich im Leben nehmen soll. Diese Fabel zentriert sich um den Mann, weil er seinen sinnhaften Platz noch nicht gefunden hat. Es geht um das Geben, das sich einbringen und das sich engagieren, um das jedem von uns in Eigenverantwortung abverlangte und aufgetragene. Komm aus deiner Ecke, in der dein Leben inhaltslos und leer verläuft, und du dich langsam dem seelischen Tod näherst. Übernimm das Deine und du wirst innerlich gesunden. Und solltest du einmal in Not geraten, fürchte dich nicht. Es ist auch schon einer erschaffen worden, der dir in den Weg gestellt ist, wenn du ihn wirklich brauchst. Wer also einerseits darauf vertrauen lernt, dass hinter allem sich ein Sinn verbirgt, und andererseits bereit ist, sich immer wieder neu weiterzuentwickeln, der wird den Sinn seines Lebens auch finden. Wahre Schönheit kommt von innen. Die wahre Schönheit ist wirklich in uns angelegt und es kommt darauf an, dass wir sie entwickeln. Wahre Schönheit kommt von innen. Das Innerste des Menschen ist die Liebe. Wer sie als einen Schatz hebt, wird rundum schön sein. Und das geht bis zuletzt, meine Damen und Herren. Ich sehe viele, viele leidende Gesichter und Menschen, entstellte Gesichter. Aber auch eine Frau, die verunstaltet ist, glatzköpfig, hier eine schwere Wunde hat, kann wunderschön sein.
Es gilt also, den eigenen Platz im Leben zu finden und zu entwickeln, die Aufgabe, für die Gott uns geschaffen hat. Es geht aber auch darum, mit einem Lächeln durchs Leben zu gehen, auch dort, wo es oft nicht leicht fällt. Es geht um Empathie, um das Leben im Miteinander, das uns zu wirklich schönen Menschen macht. Sie hörten einen Podcast der katholischen Erwachsenenbildung Ingolstadt, redaktionell bearbeitet von Christina Heselhaus.